Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Dr. Rebecca Haller ist Fondselektorin, Top 40 under 40 und dreifache Mutter. In dieser Folge spricht sie mit mir über Geld, Gleichstellung und warum Frauen die Finanzwelt nicht nur mitgestalten sollten, sondern müssen. Jetzt reinhören. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Rebecca. Ich bin ganz freudig, dass du heute in meinem Podcast bist. Wir werden über ein ganz besonderes Thema sprechen. Heute geht es um Frauen im Finanzsektor, wie man sich in einer männerdominierenden Branche behaupten kann, durchsetzen kann. Und ich könnte mir keinen besseren Gast als dich vorstellen. Wieso, erfahren die HörerInnen natürlich noch im Laufe des Gesprächs. Aber vielleicht erst einmal zu dir. Magst du dich mal einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie geht's dir heute?
Vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Rebecca Haller ist mein Name. Ich vielleicht einfach mal kurz zu meinem Werdegang. Ich habe Volkswirtschaftslehre an der Uni Hamburg studiert, habe danach direkt eine Promotion angeschlossen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das heißt, ich habe auch am Lehrstuhl gearbeitet. Das hat ungefähr 4 Jahre gedauert, habe danach einen Doktortitel bekommen und habe dann in einer Bank in Hamburg bei MM Warburg angefangen. Das ist eine große Privatbank, und zwar im Asset Management, die Vermögensverwaltung, die für Kunden ihr Vermögen verwaltet, strukturiert. Und das ist eigentlich vor allen Dingen auch ein großer Punkt meiner Arbeit. Also ich versuche Geldanlagen zu steuern, zu optimieren, Asset Allocation zu machen. Da ist natürlich das Thema Volkswirtschaftslehre auch extrem wichtig. Also wie sieht's in der Welt aus? Wie schätzen wir die Welt ein und wie steuern wir danach die Portfolien unserer Kunden? Also das mache ich seit etwa 10 Jahren. Also ich habe am 1. Dezember 2014 angefangen und bin jetzt seit etwas über 10 Jahren in der Bank. Immer in der gleichen Abteilung, in unterschiedlichen Positionen. Hauptverantwortlich bin ich für die Fondsauswahl, also die Auswahl von Investmentfonds, die wir einsetzen in unseren Portfolien. Privat wohne ich etwas außerhalb von Hamburg, habe 3 kleine Kinder, 5 Jahre und 3 Jahre. Das ist natürlich jetzt auch gerade in unserem Kontext vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das natürlich eine schwierige Geschichte ist, wenn man das versucht, alles unter einen Hut zu bringen.
Ja, ja.
Das wird wahrscheinlich gleich auch nochmal Thema sein. Vielleicht, das so als erstes so vielleicht zu mir, genau.
Sehr, sehr guter Abriss. Ich gehe gleich nochmal näher auf einige Sachen ein, um auch nochmal so ein bisschen mehr Gefühl dafür zu geben, was du alles schon erreicht hast, auch in deinen jungen Jahren. Aber vielleicht mal direkt zum Start die Frage, du hast gerade gesagt, du hast 3 Kinder. Wie managst du das denn alles überhaupt? Also wie gelingt es dir?
Ja, Management ist alles. Also man muss halt wirklich gucken, dass man alle kleinen und großen Katastrophen auf sich zukommen lässt. Man kann eh nicht planen. Also man muss halt wirklich von Tag zu Tag gucken. Gerade eben kam die Info, dass die Kita nur bis 13 Uhr geht. Muss man halt schauen, wie man den Tag gestaltet. Mir hilft total, dass ich flexibel arbeiten kann. Also da ist mein Arbeitgeber eigentlich auch sehr großzügig, dass das natürlich es möglich ist, auch spontan zu sagen, ich gehe ins Homeoffice oder auch wirklich intertemporal am Tag. Also dass man halt sagt, okay, ich komme nur morgens rein und wechsle dann nochmal ins Homeoffice und ich arbeite tatsächlich auch manchmal einfach dann abends nochmal was nach oder sowas.
Ja, cool.
Also ich versuche halt irgendwie so ein bisschen zu sehen, dass ich das Gefühl habe, dass ich das, was ich mache, schaffe und dann gucke ich eigentlich nicht so ein bisschen, nicht wann ich es mache. Das ist eigentlich vielleicht so ein bisschen der Trick.
Ja, verstehe ich. Jetzt hast du gerade schon einleitend gesagt, du bist Fondselektorin. Was magst du vielleicht nochmal so ein bisschen genauer? Du hast es schon so ein bisschen angerissen, aber nochmal so ein bisschen genauer dein Bad Daily Business beschreiben und vor allem vielleicht auch mal darauf eingehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht nur Frauen berätst, oder?
Nein, genau. Also wir haben ein sehr buntes Spektrum an Kunden und ich selber bin gar nicht sozusagen da an vorderster Front, was die Kunden angeht, sondern wir sind sozusagen der Maschinenraum, der dafür sorgt, dass die Kunden glücklich sind mit ihrer Anlage. Das heißt,
okay.
Genau, also wir versuchen quasi die Portfolien so zu bestücken und dann aber auch gleichzeitig die Kundenberater so zu informieren, dass sie wissen, was da im Portfolio ist, warum es im Portfolio ist und warum wir glauben, dass das quasi eine gute Idee war, das da reinzukaufen und das dann halt auch den Kunden transparent zu erklären. Also wir gehen auch mal mit in Kundengespräche rein, das sind aber dann halt auch oft eher so entweder kritische Gespräche oder dann halt die Gespräche, wenn es darum geht, neu abzuschließen oder sowas. Also der Kundenberater ist eigentlich, ist das Private Banking und wir bestücken sozusagen die Portfolien der Kunden. Und mein Daily Business ist relativ vielfältig, weil ich halt in der Abteilung, ich bin direkt unter dem Chief Investment Officer und dem Chefvolkswirten der Bank, wechselt es halt auch immer sehr davon, wie gerade so die aktuelle Situation aussieht, was wir machen. Also die letzten 6 Wochen, kannst du dir vorstellen, waren extrem anstrengend und auch sehr turbulent, dadurch, dass halt an den Weltmärkten, in der Politik, in der Geopolitik so viel passiert ist. Und das hat ja auch alles Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Da geht es eigentlich tatsächlich immer damit los, dass wir uns morgens zusammensetzen und einer von uns Volkswirten, also wir sind 5 Volkswirte in der Bank, dann erstmal so eine Art Morning Briefing macht, quasi was ist passiert und was hat das für Implikationen für uns. Und dann, je nachdem, was dann da jetzt passiert ist, also ob es ein ruhiger Tag ist oder nicht, ist dann quasi erstmal die erste Abzweigung, was wir machen. Also müssen wir irgendwas an Portfolien machen? Das heißt, muss irgendwas umgeschichtet werden? Oder gehen wir eher dem Daily Business nach? Daily Business wäre halt zum Beispiel in meinem Fall dann halt auch Fondsmanager zu treffen, um zu schauen, ob man zum einen einen konkreten Bedarf hat, einen neuen Fonds anzulegen und da auf der Suche ist. Aber ich spreche halt auch regelmäßig einfach mit Fondsmanagern oder ETF-Anbietern, um einfach zu gucken oder neue Ideen für uns zu generieren, wo man nochmal anlegen kann. Genau.
Ich habe gerade so ein ganz verrücktes Bild irgendwie im Kopf, weil du gerade darüber sprachst, dass die Weltbanker ja im Prinzip gerade alle durch diese politische Situation verrückt spielen. Und ich stelle mir gerade vor, wie alle eure Kundinnen irgendwie an einem Tag bei euch anrufen und sagen, oh mein Gott, was passiert mit meinen ETFs, was passiert mit meinem Investment? Kann man sich das so vorstellen oder ist das doch ein bisschen übertrieben? Weil grundsätzlich sagt man ja gerade bei ETFs und so, das ist ja eh immer über so eine nachhaltige, langfristige Spanne gedacht und nicht über das, was aktuell innerhalb von ein paar Monaten passiert.
Ja, das ist eigentlich auch das, was wir unseren Kunden erzählen. Aber natürlich, wenn es dann gerade wie Ende März, Anfang April zu so starken Turbulenzen an den Märkten gekommen ist und gerade kleinere Privatkunden, die halt auch gerade angefangen haben, meinetwegen in überhaupt so ein ETF mal zu kaufen oder sowas. Wenn die dann sehen, mein Portfolio ist um 9% abgestürzt, das wird dann ja auch mal so dramatisch in Rot dargestellt, dann kriegen halt auch viele direkt erstmal Angst. Und dann ist halt dieses Ganze, was man halt versucht, auch an Wissen zu vermitteln, am Anfang erstmal weg. Also man sagt ja immer, ja, es ist ein langfristiges Investment, wir zeigen den Graphen, es ist egal, wann du einsteigst, wir versuchen hier einen langfristigen Vermögensaufbau zu machen. Aber ja, wenn dann quasi dieser konkrete Zeitpunkt da ist und man einfach sieht, da ist so ein Abriss in der Performance, dann kriegen erstmal alle Angst. Also das ist ja ein ganz großes Forschungsthema, auch Behavioral Finance, warum sich Leute wie verhalten. Und man muss auch sagen, da sind auch professionelle Investoren nicht von gefeit. Also wir mussten uns auch das eine oder andere Mal wieder daran erinnern, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie hektisch anfangen, alles zu verkaufen, haben wir auch nicht. Aber wenn jeden Tag wieder irgendeine neue Hiobsbotschaft kam, wie es jetzt ja so im März, April über Donald Trump war, da muss man halt dann auch wirklich immer nochmal wieder einmal durchatmen und sagen, okay, was ist eigentlich hier unser langfristiger Plan von dem Investment? Wir gucken uns ja auch Unternehmenszahlen an, wir gucken uns Makroökonomie an. Das ist alles etwas, was langfristig ist und was uns quasi auch durch so eine Zeit trägt, dass man halt sagt, okay, aber eigentlich egal was jetzt hier kurzfristig an den Märkten passiert, in der langen Frist, zählt Wachstum, zählt Wachstumspotenzial und dann ruckelt es halt zwischendrin mal. Aber das müssen wir uns quasi erstmal klarkriegen, dass wir das nicht beachten wollen und dann müssen wir das natürlich auch an den Kunden transportieren. Ja. Und gerade bei unserer digitalen Vermögensverwaltung, Warburg Navigator, wo halt auch viele in Anführungsstrichen Kleinanleger unterwegs sind, die halt auch wirklich das erste Mal irgendwelche Kapitalanlagen getätigt haben. Da mussten wir ganz viel Händchen halten jetzt in dieser Zeit. Ja. Also das kennen wir auch schon von Corona und dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das waren ja auch beides so kurzfristige Ereignisse, die erstmal an dem Kapitalmarkt großen Schaden angerichtet haben, aber wirklich tatsächlich nur kurzfristig. Aber das sind halt wirklich immer Themen, wo es ganz wichtig ist, viel zu kommunizieren. Also wir haben halt auch dann Ad-hoc-E-Mails an Kunden verschickt, wie gesagt, auch mit denen telefoniert. Also das ist immer ganz wichtig. Also sowohl bei Frauen als auch bei Männern, wobei es tatsächlich so ist, dass Frauen besorgter oft sind als Männer, was das Thema angeht.
Das glaube ich. Aber das hat ja auch eigentlich mit unserem Thema heute zu tun, mit einer strukturellen Ungleichheit, die einfach besteht und die eben ganz oft ja bei Frauen heutzutage noch dazu führt, dass wir irgendwie im Alter auch in der Armut landen oder einfach eben nicht über unser Leben hinweg für uns sorgen können finanziell. Und genau das ist, glaube ich, das Problem, wieso wir da auch so eine innere Angst haben, die einfach größer ist und doller schreit, ne?
Ja, das glaube ich auch.
Rebecca, du hattest ja in deiner, oder anders, ich habe mich gefragt, du arbeitest jetzt in einem sehr männerdominierenden Umfeld und da frage ich mich, hast du irgendwann mal in deiner Karriere das Gefühl gehabt, ich passe hier eigentlich gar nicht rein und wenn ja, erinnerst du dich, welche Situation das war und wie du damit umgegangen bist?
Also ich passe hier nicht rein, nicht unbedingt. Also ich bin relativ selbstbewusst und habe halt auch schon früh gelernt, dass es bei uns einfach in der Branche keine Frauen gibt. Ja. Oder keine Frauen ist natürlich übertrieben, aber sehr wenige. Also gerade vor dem Hintergrund des Podcasts habe ich letzte Woche auch nochmal wieder bei einer Veranstaltung, das war mittags, also für Frauen auch durchaus kein Problem, habe ich nochmal nachgezählt, da waren 35 Männer. Und 2 Frauen, also inklusive mir. Ja. Und eine Vertrieblerin auf der anderen Seite, die da Themen vorgestellt hat. Also das ist schon, aber das ist das normale Bild. Also anders kenne ich das auch nicht. Und anders kenne ich das aber auch nicht aus dem Studium, muss ich dazu sagen. Also sobald diesen Weg einschlägt, also den Weg BWL schlagen vielleicht noch 50-50 Männer und Frauen ein, vielleicht schon ein bisschen weniger. Aber ich sag mal, wenn es dann nachher in die Spezialisierung geht, biegen ganz viele Frauen in Richtung Marketing, Kommunikation, Personal, all solche Themen, also in Anführungsstrichen etwas softere Themen ab und ganz wenige bleiben im Bereich Finance, Asset Management, wie auch immer hängen. Und das zieht sich halt durch. Also deshalb dieses Thema, ich passe hier nicht hin, das kenne ich eigentlich, also das hat sich bei mir so ein bisschen rausgeschlichen, weil ich das halt einfach seit 20 Jahren so kenne, dass ich da immer in der Minderheit bin. Und dementsprechend, aber man muss sich, also deswegen, das ist eher, glaube ich, so ein schleichender Prozess, dass man sich da halt auch so ein bisschen dickes Fell angewöhnt, Macho-Sprüche einfach links liegen lässt und sich eher auf die fachlichen Themen konzentriert.
Also. Glaubst du, dass das quasi so dein USP ist, also dass du mit Kompetenz überzeugst, weil ich habe mich gerade gefragt, wie kommt das, dass du quasi diesen Mut von vornherein hattest, in eine Branche zu gehen, die männerdominierend ist und dich aber dort nicht als etwas anderes quasi wahrgenommen hast. Weißt du, was ich meine? Also weil ich finde das immer ganz spannend, so zu schauen, wie schafft man das? Weil, ne, gerade wenn jetzt Frauen zuhören, die vielleicht gerade den gleichen Weg beschreiten und das Gefühl haben, sie hadern mit sich oder sie fühlen sich da eben nicht richtig, dann ist es ja immer so ein bisschen spannend, vielleicht ein Role Model wie dich jetzt zu haben und dann zu schauen, okay, aber wie ist ihr das gelungen, sich da wohlzufühlen und nicht das Gefühl zu haben, dass sie es nicht verdient hat, dort zu sein?
Ja, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich zum einen erstmal ganz dem Themen zu widmen, die man gut kann. Also einfach darauf zu konzentrieren, was sind meine Stärken. Und ich glaube, mir war immer klar, ich kann überhaupt kein Marketing, ich kann keine Personal. Das interessiert mich nicht. Also das hat mir direkt im Grundstudium ist mir total klar geworden, dass das einfach nichts ist, wo ich Lust drauf habe. Und ich glaube, das ist natürlich schon sehr einfach, weil man dann sagen kann, okay, also man möchte ja natürlich später irgendwie arbeiten oder einen Job haben, wo man total erfüllt von ist und wo man auch sagt, das ist total mein Ding. Also ich glaube, und das ist ja, das steht ja außer Frage, dass man sowieso erstmal so immer so handeln sollte. Also man sollte ja immer nach seinen Interessen sich entscheiden. Und ich glaube, dann ist das am Anfang, dann ist das tatsächlich auch erstmal was, in das man reinwächst. Also ich hatte eigentlich auch immer das Glück, sehr gute Vorgesetzte zu haben, die mich auch immer gefördert haben. Also da hatte ich eigentlich auch nie das Gefühl, dass ich irgendwie benachteiligt werde oder anders behandelt werde. Und ich sag mal so, es ist vielleicht sogar auch ein kleiner Vorteil, als eine der wenigen Frauen in einem Raum zu sein oder in der Branche überhaupt zu sein. Weil man wird natürlich auch wahrgenommen. Also das ist schon so. Also wenn man sozusagen der Hahn im Korb oder die Henne im Korb in diesem Fall ist, dann ist man natürlich auch, kriegt man auch eine andere Aufmerksamkeit. Die muss man natürlich auch aushalten können. Aber wenn man das kann, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, ehrlicherweise.
Ja, ist ein super Impuls. Gab es denn bei dir in deiner Karriere Situationen, in denen du unterschätzt wurdest? Und was hast du daraus für dich gelernt, wenn es so war?
Ja, unterschätzt, glaube ich, ehrlicherweise gar nicht mal so. Also es ist oft mal so, dass ich das Gefühl habe, dass wenn Leute mich so im ersten Ansatz mit mir sprechen, halt auch wieder auf irgendwelchen Konferenzen oder so, dass die erstmal gar nicht so viel erwarten, sondern eher so ein, also das sind natürlich dann auch wieder Männer, diese klassischen Finance-Männer, die einen dann so nett mal eben von der Seite anplappern. Und da habe ich schon öfter mal das Gefühl gehört oder das Gefühl gehabt, dass die dann, wenn dann aber relativ viel Know-how zurückkommt, fast auch eher so ein bisschen abgeschreckt sind. Das habe ich tatsächlich öfter schon mal erlebt, ja.
Ja, und woran liegt es? Also warum ist es so, dass wir in 2025 immer noch an einem Punkt sind, an dem Frauen offensichtlich in der Finanzbranche kämpfen müssen, statt einfach mitgestalten zu dürfen? Also wieso ist das so, dass du auf so eine Konferenz gehst, dann einfach nur eine Daseinsberechtigung hast, ne, man dir nicht zugrinst, vielleicht kurz mit dir so oberflächlich ins Gespräch geht und sobald man aber merkt, oh, da steckt richtig Kompetenz oder geballte Kompetenz hinter, schon fast, ja, zurückschreckt. Also das ist ja furchtbar eigentlich, ne? Weil eigentlich ist es ja total erfüllend und auch total
auch.
Ja, genau.
Oder divers halt, ne? Also ich finde, weil Frauen bringen ja halt auch oft nochmal einen anderen Impuls mit rein, der halt auch extrem wichtig ist.
Genau.
Also ich glaube, ich sag mal, von der männlichen Seite ist das halt auf jeden Fall was, wo man sich dran gewöhnen muss. Und was, finde ich, auch absolut nicht mehr wegdenkbar ist. Aber ich tue mir sehr schwer, das Warum zu beantworten. Also ich finde, ich sagte ja gerade schon, das geht nicht los erst, wenn bei uns in der Branche oder bei uns im Unternehmen. Das geht viel, viel früher los, das Problem.
Ja,
also ich würde fast sagen, das geht schon in der Grundschule los. Also wenn man jetzt so richtig fundamental aushören würde, würde ich sagen, keine Ahnung, Mathe muss für Mädchen anders unterrichtet werden oder anders greifbar gemacht werden. Und Mädchen müssen irgendwie anders ermutigt werden, sich auch technischen oder mathematischen Themen zu widmen. Also ich glaube tatsächlich, das ist jetzt einfach extrem weit weg von unserem eigentlichen Thema, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der Ansatzpunkt, wo es eigentlich am allermeisten hapert. Also es gibt dann halt ein paar Exoten wie mich, die dann trotzdem plötzlich, also keine Ahnung, liegt vielleicht auch daran, dass mein Vater Mathelehrer war oder sowas. Dass man irgendwie so ein bisschen da in der Richtung mehr geshaped wurde oder sowas.
Ja.
Aber anders kann ich mir oder einen anderen Ansatzpunkt sehe ich nicht, weil wenn man in der Uni ansetzt, da ist es eigentlich schon fast zu spät. Vielleicht müsste man in der Uni direkt in den Einführungsveranstaltungen mehr Role Models zeigen, also dass man vielleicht dort einfach mal Frauen in Führungspositionen im Bereich Finance einfach mal sprechen lässt, also dass man da vielleicht da einfach schon mal Interesse weckt. Also das wäre vielleicht nochmal so der letzte Weg, wo man die Damen zum Abbiegen motivieren könnte. Aber ich glaube, viel wird tatsächlich früher schon in Anführungsstrichen zerstört, was das Thema angeht, ja.
Ja, total. Ich bin da total bei dir. Also ich würde das 100% unterschreiben, dass das ganz viel mit unserer Sozialisation zu tun hat. Deswegen würde ich auch fast noch einen Schritt früher gehen, weil ich gar nicht weiß, ob das was bringt, wenn man auf eine gewisse Art und Weise bestimmte Themen lehrt und ob das nicht vielleicht sogar bestehende Rollenbilder weiterhin verankert. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Wir müssen da hinkommen, dass wir Rollenbilder aufbrechen und nicht so klassisch in das ist Mann, das ist Frau und so funktionieren wir. Weil wie du gerade selber in deinem Beispiel beschrieben hast, vielleicht ist es so, dein Papa hat dich so sozialisiert, dass es okay ist, Mathe toll zu finden und Mathe gut zu können, ja, und hat dich da vielleicht auch irgendwie gepusht. Völlig gleich, ob du Mann oder Frau bist. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, weil ich erinnere mich schon daran irgendwie in meiner Kindheit, dass immer irgendwie so gesagt wurde, ja komm, in Sprachen bist du doch total toll, mach doch ein bisschen Englisch, mach doch Französisch, mhm, und so, ne? Und ich war aber in Mathe auch total gut. Also ich habe am Ende auch BWL studiert und VWL, mhm, war auch eines meiner besten Fächer. So, ich sympathisiere da sehr mit dir und kann das ganz gut nachvollziehen, aber erinnere mich schon daran, dass das nicht von mir zu Hause so sozialisiert wurde. Und ich glaube, da ist der Knackpunkt, dieses Aufbrechen von Rollenbildern.
Das ist extrem schwierig, weil ich finde, also ich sehe das jetzt halt auch selber als Mutter. Also ich habe eine Tochter, die ist 5 und ich habe Zwillingsjungs, die sind 3. Und viel ist aber halt auch einfach da. Also
ja, voll.
Wie soll ich sagen, evolutionär oder was weiß ich. Also ich hatte Bagger und Bälle und was weiß ich nicht alles, auch für meine Tochter. Ja. Aber so richtig nutzen tun es halt erst die Jungs. Also ja, deswegen, das ist total eine total große Herausforderung, da gerade für die Eltern ist das eine extrem große Herausforderung, das so ein bisschen aufzubrechen, weil man eigentlich gar nicht so richtig weiß, an welcher Stelle man das aufbrechen möchte, ne? Wenn das, yeah, wenn die Tochter immer wieder als Einhorn nach Hause kommt und sagt, sie möchte unbedingt ein rosa Kleid, kann man ja auch nicht sagen, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Also,
nee.
Das ist super schwierig.
Da bin ich voll bei dir. Und wir haben das gleiche Thema hier zu Hause. Wir haben einen Sohn und das gleiche Thema. Aber ich glaube, das ist auch nicht, was ich meine, sondern eher in der Kommunikation, dass man den, mhm, Raum lässt. Wenn deine Tochter beispielsweise irgendwann sagt, Mama, ich würde gerne irgendwie Physikerin werden, dass, mhm, man das unterstützt dann in dem Moment.
Also
ich glaube, ne, genau sowas. Genau. Aber natürlich finde ich auch, wenn die Kinder von sich aus ständig mit Autos spielen und irgendwie kämpfen wollen und als Ninja verkleidet irgendwo hingehen wollen, dann ist es so. Und dann werde ich mit Sicherheit nicht sagen, darfst du nicht, du musst heute als Prinzessin gehen. Also das ist ja auch blöd. Das kann man ja auch nicht machen.
Was ich tatsächlich auch immer ganz konsequent mache, ist sozusagen die das Gender sozusagen nochmal zu verbessern. Also ich finde, es ist oft so, dann kommt jemand an, eins der Kinder an und sagt, spielt irgendwas und sagt, das hier ist ein Polizist und das ist die Prinzessin. Also dass man halt auch mal sagt, ja, aber warum ist denn das keine Polizistin? Oder einfach so mal im Spiel quasi das einfach von vornherein sagt, das ist jetzt hier die Ärztin und die möchte jetzt zur Fußpflege bei, keine Ahnung, irgendeinem Jan gehen oder irgendwie sowas, dass man einfach mal so ein bisschen versucht an der Stelle, also das ist zumindest so das Einzige, was ich für mich so ein bisschen übernommen habe, um einfach mal von vornherein klarzustellen, dass jeder Beruf von jedem Geschlecht ausgeübt werden kann.
Ja,
das ist ja so, was so im Alltag ja immer viel so reinkommt, finde ich. Das setzt sich immer schon gleich sehr fest, ja.
Genau. Und ich glaube, damit bereitest du den besten Weg für deine Kinder und für die nachkommenden Generationen vor, eben nicht so zu sein, wie heute noch viele sind oder wie heute viele im Erwachsenenalter sind. Weil ich glaube auch, es fängt ganz früh an. Das ist mega, mega lobenswert. Jetzt haben wir es gerade schon mal gesagt, Diversität ist ja in unserer Gesellschaft und auch gerade aktuell hoch im Kurs, aber fast häufig eigentlich nur ein Buzzword. Was verändert sich denn wirklich eigentlich, wenn wir jetzt Frauen in Entscheidungspositionen lassen? Du hast das gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Was muss sich denn dafür verändern oder was verändert sich in unserer Gesellschaft, wenn wir mehr Frauen in Entscheidungspositionen hätten?
Also ich meine, das ist jetzt ja unabhängig erstmal von meiner Branche zu sehen, aber natürlich kann ich es halt auch erstmal darauf beziehen. Also ich finde, eine Unternehmenskultur verändert sich natürlich. Und das habe ich auch einfach schon ganz früh so auch gespiegelt bekommen. Und deswegen fühlte ich mich, glaube ich, auch nie irgendwie also habe ich mich nie an irgendwie gefühlt, dass ich irgendwo nicht hinpasse, weil zum Beispiel, es ging eigentlich schon los damit, dass mein Doktorvater mir direkt gespiegelt hat nach einem Monat, an dem ich am Lehrstuhl war, dass er so glücklich ist, dass ich da bin, weil er das Gefühl hat, dass die gesamte Stimmung sich einfach total verändert und verbessert hat, weil er immer das Gefühl hatte, also es waren sonst immer halt nur Männer da und er meinte, das war immer so ein riesen, so eine Riesenhühnerei, also nicht im Sinne von Rumgezicke, aber so männliches Rumgezicke, dass man halt immer versucht, den anderen zu überstechen und also das habe ich noch so total, das ist ja schon lange her, aber das habe ich immer noch so im Kopf, wie er zu mir meinte, Mensch Rebecca, das ist so schön, dass du jetzt hier am Lehrstuhl bist, ich finde, das hat sich so von der gesamten Stimmung total verbessert. Und das habe ich tatsächlich bei Warburg auch schon öfter mal gespiegelt bekommen, dass es immer hilft, wenn man mit einer anderen Sichtweise, und die ist ja nun mal oft dann halt auch mit dem anderen Geschlecht verbunden, nochmal in den Raum kommt und Dinge auch nochmal einfach ganz anders anguckt. Und ich glaube, das hilft oder das ist wichtig an Diversität. Und halt auch, wenn man auch mal wieder das Thema Frauen und Mutter anguckt, ich glaube, dass man halt auch einen anderen, also gerade wenn man dann auch nochmal dann als Mutter da unterwegs ist, dass man halt auch nochmal einen anderen Fokus hat auf Themen, die wichtig sind. Also das merke ich jetzt halt nochmal so im Vergleich 5 Jahre ohne Kinder im Job, 5 Jahre mit Kindern im Job. Man wird extrem effizient und man hat halt auch wenig Geduld für, ich sag mal so, Tüdeleien. Also man merkt, ich merke total schnell, wenn wir uns irgendwie festfransen und irgendwie nicht weiterkommen und bin dann halt auch, weil ich halt nicht so viel Zeit habe, immer dann auch direkt, dass ich sage, Leute, so, wir müssen das jetzt hier anders machen, das bringt uns irgendwie nicht weiter.
Ja, mega. Ja, genau. Eigentlich das Gegenteil von dem, was uns als Mütter immer vorgeworfen wird, dass wir irgendwie plötzlich gar nicht mehr den Kopf für die Sache haben. Im Gegenteil, wir sind hocheffizient und arbeiten Sachen oder setzen Dinge um in viel kürzerer Zeit, ne?
Ja, also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also wenn eine Mutter in Teilzeit, also gerade mit kleinen Kindern, ist deutlich effizienter als viele 100% Arbeitende, bin ich mir ganz sicher.
Ja. Stimme ich zu. Würdest du sagen, dass das gerade auch im Finanzsektor relevant wäre, dass mehr Frauen in Entscheidungspositionen kommen oder ist das erstmal völlig branchenunabhängig? Also findest du es grundsätzlich wichtig?
Doch, ich finde das grundsätzlich wichtig. Zum einen halt auch aufgrund dieser Vorbildfunktion, die finde ich noch, die fehlt halt noch total im Finanzsektor. Und ich finde, das hat ja auch eine ganz enorme Hebelwirkung, also auf die Wirtschaft und auch die Gesellschaft an sich, weil die Finanzbranche ist ja nun mal extrem wichtig für die Gesellschaft, also Geldanlage insgesamt. Und wenn das Ganze etwas mehr weiblich wird, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das dann auch im nächsten Schritt dazu führt, dass halt auch der Kapitalmarkt etwas weiblicher wird, also dass das Kapitalanlage auch nicht mehr so ein extremes Männerthema ist, weil da hatten wir ja auch eingangs schon drüber gesprochen, also dieses Gender Pay Gap ist halt da und das Gender Pay Gap, wenn die dann nicht anlegen, ist halt noch viel schlimmer. Also wenn man halt an der nachher das Thema Rente sich anguckt, sind ja gerade die Frauen, die dann halt auch zwischendurch vielleicht mal in Teilzeit gearbeitet haben oder ein Jahr raus waren oder was weiß ich, die müssen ja gucken, dass da nachher genug Geld am Ende des Arbeitslebens da ist. Und da, finde ich, mangelt es sehr. Und ich glaube, das könnte natürlich zumindest langfristig damit geheilt werden, dass einfach der Finanzsektor etwas weiblicher wird. Ja.
Was sind so deine Beobachtungen? Ist es immer noch so, dass Frauen seltener investieren und sich eben mit Vermögensanlagen auseinandersetzen? Oder hat sich das schon in den letzten Jahren wieder gebessert?
Nein, also tatsächlich bin ich, also ich gucke jetzt gar nicht mal so auf unsere Kunden, wobei, also wenn man sich das anguckt, ist das auch so, aber wenn ich jetzt erstmal gerade so auf meinen Freundeskreis gucke, also da haben sich jetzt mal so ganz zaghaft ab und an ein paar Freundinnen gemeldet und gesagt, ja, es gibt ja ETFs und ich habe gehört, ne, wie ist denn das, du machst doch sowas und was kann man da machen, aber der Großteil macht es einfach nicht und da sind wir halt wieder auch wieder beim Unterschied Männer-Frauen. Viele Männer machen das einfach mal so aus dem Spieltrieb raus und das ich habe gelesen, man muss das jetzt kaufen und dann, keine Ahnung, verlieren sie was, gewinnen sie was, wie auch immer. Aber dann haben sie mal den Fuß in der Tür und kommen meistens im nächsten Schritt auch drauf, dass man sowas vielleicht mal langfristig machen kann, dass man mal einen ETF-Sparplan sich anlegen kann und sowas. Und so dieser erste Schritt in dieses Thema, ich lege mir mal ein Depot zu oder ich informiere mich mal, der fehlt bei vielen Frauen tatsächlich, ja.
Was glaubst du, woran das liegt?
Ja, also vielleicht tatsächlich initial an diesem Spieltrieb, dass man wieder als Frau eher vorsichtiger ist und sagt, okay, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt hier nicht mein Geld irgendwie, nur weil jemand sagt, man muss die und die Aktie kaufen oder die Cryptocurrency ist total super. Also da kriege ich das halt auch mit. Das geht halt bei vielen auch sehr jungen Leuten oder gerade Männern los, dass die dann sagen, gut, dann kaufe ich mir das mal. Und wenn 100 Euro weg sind, dann ist das blöd, aber dann habe ich, also das hat ja so ein bisschen Gamification-Charakter, gerade so dieser Anfang, ne? Und wenn man aber dann, also ich glaube, der schwierigste Schritt ist erstmal, sich so ein Depot zuzulegen tatsächlich.
Ja. Und investierst du selber auch?
Ja, auf jeden Fall.
Und was wären so deine Tipps? Also, weil ich habe mich gerade gefragt, ob das vielleicht auch ein bisschen an Unwissenheit liegt, ne? Und auch da wieder an Sozialisation, also dass man es nicht vorgelebt bekommen hat von der eigenen Mutter zum Beispiel. Oder dass man irgendwie so vermittelt bekommen hat, lass mal die Finanzen beim Mann, der kennt sich damit besser aus.
Das ist natürlich historisch auch oft noch so. Also ich meine, die Generation meiner Eltern ist ja noch ganz klassisch so, Mutter war zu Hause, Vater hat gearbeitet und Mutter hat dementsprechend auch kein Geld zum Investieren in Anführungsstrichen gehabt und auch meistens nicht so viel Ahnung von dem Thema. Also das hoffe ich, dass das irgendwann mal besser wird bei meinen Kindern. Also wäre echt traurig, wenn nicht. Aber genau, also was wir zum Beispiel jetzt beim Warburg Navigator, also unserer Vermögensverwaltung, digitalen Vermögensverwaltung machen, wir machen halt auch oft so Webinare und wir haben auch schon mal Veranstaltungen gemacht, wo wir quasi einfach explizit das ganze Thema für Frauen machen, aber halt auch so, es gibt oft mal so Initiativen so an Schulen oder sowas, wo man halt einfach da schon mal so erklärt, es gibt ein ETF, was ist das? Ist das irgendwie Hexenwerk? Also ich glaube, da muss halt viel gemacht werden, auch von unserer Branche. Wir versuchen da immer viel Aufklärungsarbeit zu leisten, aber dieser Schritt, also wenn man Informationen ins Internet stellt, dass der sich dann auch wieder abgeholt wird, dieser Schritt, den können wir halt nicht machen.
Ja. Ja, verstehe ich. Nee, das verstehe ich. Also der Mut und so auch vielleicht in gewisser Art und Weise so ein Stück weit Risikobereitschaft muss, oder Risikobereitschaft finde ich zum Beispiel bei ETFs ist es eigentlich gar nicht so dolle, weil du ja eh so langfristig schaust. Aber genau, also trotzdem Mut, ne, muss da sein und auch ein gewisses Interesse, sich mit den Themen dann auch langfristig zu beschäftigen. So.
Ganz genau.
Aber wenn jetzt zum Beispiel Frauen oder, also ich möchte jetzt mal Frauen sagen, weil ich das da gerade explizit wichtig finde, wenn jetzt Frauen zuhören, ne, bei dieser Podcast-Folge und dann sagen, boah, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie so getriggert, ich würde das gerne mal angehen und die kommen dann auf dich zu, wollen bei euch ein Depot eröffnen. Was sind denn da so die Tipps, also oder auch ganz grundsätzlich vielleicht erstmal schon vorab, bevor jemand überhaupt ein Depot eröffnet, was wären so deine Tipps, in was man investieren sollte? Was ist jetzt gerade smart? Gibt's da was?
Also jemand,
vielleicht auch in was du selber investierst oder so, ne?
Also ich würde, ne, wir hatten ja gerade schon ETFs angesprochen, also ich würde sagen, jemand, der wirklich erstmal breit investieren möchte für sein, fürs Alter, da ist halt der langfristige Anlagehorizont das A und O. Das heißt, nimm den ETF, der möglichst breit aufgestellt ist, also MSCI World oder irgendwie S&P 500, also alle amerikanischen großen Aktien, alle Stock 600, alle europäischen großen Aktien und investiert da jeden Monat 100 Euro rein. Also mach einen Sparplan, dann wird das für dich investiert, egal wie der Aktienmarkt gerade aussieht. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass man dann nicht irgendwie, weil man ja weiß, es ist ein langfristiger Investmenthorizont, dass man jetzt nicht sich durch kurzfristige Marktturbulenzen irgendwie dann aus diesem Investment wieder raustreiben lässt.
Genau.
Also ich habe auch so eine Freundin, die jetzt gerade dann wieder auch sehr nervös war im März. Guck einfach nicht rein.
Ja.
Mach das Ding zu. mach es wieder auf, frag mich, wann du es wieder aufmachen sollst.
Ja, 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 ist cool.
Das ist es, ich glaube, da muss man dann halt einfach sagen, das ist, das kann mal zwischendurch einfach ruckelig sein, aber langfristig hat jede breite Aktienanlage ein Sparbuch geschlagen. Also deshalb ist schon extrem wichtig, ja.
Genau. Ja, ist ein guter Impuls.
Genau, man sollte auf Kosten achten, aber das würde man mit dem ETF ja sowieso tun. Also ein ETF ist in vielen Bereichen besser als ein aktiv gemanagter Fonds. Und Emotionen müssen halt raus.
Ja.
Aber sehr natürlich, cool. das ist genau das, was Frauen halt oft schwerfällt. Ja,
ja, ja, ja, ja. Aber darin können wir uns ja üben.
Ganz genau, absolut.
Ne? Genau. Jetzt habe ich gelesen, Rebecca, dass du von Citywire, spricht man das, glaube ich, aus, also einer Medienplattform für Finanzprofis, wurdest du als eine der Top 40 unter 40 Fondselektoren ausgezeichnet. Was machen solche Auszeichnungen mit dir?
Habe ich mich sehr drüber gefreut, muss ich sagen. Also das ist ja dann halt auch nochmal eine Anerkennung von außen dafür, dass man gute Arbeit leistet. Und natürlich auch ein ganz gutes Aushängeschild, um quasi intern auch nochmal zu zeigen, dass man ja extern auch gut wahrgenommen wird. Mhm. Also hat mich sehr gefreut auf jeden Fall.
Mhm. Und ist das etwas, was du auch angestrebt hast, also quasi um dich eben in der Branche, in der du arbeitest, auch wirklich nochmal zu behaupten, also dass du gesagt hast, so, du freust dich nicht nur drüber, sondern du bist dankbar dafür, dass du diese Auszeichnung hast, weil du so vielleicht auch einfach eine viel bessere Standing in der Branche bekommst, oder ist das für dich nie ein Ziel gewesen?
Also ein Ziel, diese Auszeichnung zu bekommen, war es nicht, aber es hilft einem natürlich jetzt halt auch wieder, weil man einfach auch in der Branche der Name einfach bekannter wird. Also das ist natürlich wichtig. Hat natürlich auch so ein bisschen den kleinen Wehmutstropfen, dass jetzt halt noch mehr Fondsanbieter quasi meinen Namen kennen und mit mir sprechen wollen. Das ist natürlich auch manchmal gar nicht so gut, wenn man auch nicht den ganzen Tag mit Fondsanbietern sprechen kann, sondern halt auch noch ganz viel anderes zu tun hat. Aber ja, doch.
Ja. Und würdest du irgendwas in deinem Beruf heute anders machen mit deiner heutigen Erfahrung und deinem heutigen Wissen?
Ja, würde ich was anders machen. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen diesen Switch von Vollzeit zu Mutter anders gestalten. Also das war so das erste Mal in meiner Karriere, wo ich mich tatsächlich so ein bisschen ausgebremst gefühlt habe. Das liegt gar nicht unbedingt an meinem Arbeitgeber, sondern einfach so, man ist halt plötzlich total fremdbestimmt. Das geht ja jedem so, der da plötzlich mit so einem Baby nach Hause kommt. Aber das, ich glaube, ich würde versuchen, das nochmal ein bisschen anders im Vorfeld zu planen. Man geht ja immer sehr, sehr blauäugig rein. Man weiß ja einfach nicht, was auf einen dazukommt. Und das ist halt auch schwierig, das halt vorher zu antizipieren. Ja. Aber ich glaube, da würde ich, glaube ich, nochmal ansetzen und auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen stringenter Dinge einfordern. Also das habe ich, glaube ich, das habe ich nicht sofort gemacht. Also so Themen wie, wir können uns jetzt nicht treffen, ich arbeite jetzt gerade gar nicht. Ja. Und das ist jetzt hier, macht überhaupt keinen Sinn, das Meeting jetzt auf Freitag 12 Uhr zu legen, denn Freitag 12 Uhr bin ich nicht mehr im Büro. Mhm. Und dass man da, also ich habe halt immer versucht, vieles möglich zu machen, und ich glaube, das hätte ich gar nicht machen müssen. So.
Ja. Vielleicht. Ja, Grenzen, früh Grenzen setzen, ja.
Genau. Also jetzt halt auch von also ich bin dann halt trotzdem reingegangen und hätte es nicht machen müssen, so das vielleicht.
Ja, ja, verstehe ich. Ja, und das, also du meinst quasi, weil meine nächste Frage tatsächlich wäre nämlich, was würdest du jungen Frauen in der gleichen Branche heute raten, ne? Oder was rätst du ihnen generell, wenn die dich fragen? Und vielleicht auch da, ne, kann man das ja eigentlich übertragen, als ein Beispiel zumindest, dass man da auch sagt, dass man früh seine Grenzen einhält und nicht das Gefühl haben muss, man muss irgendwie allem gerecht werden. Weil nur weil man nicht Mutter ist, heißt es ja nicht, dass man immer Zeit haben muss.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Aber das ist natürlich, finde ich, was extrem abstrakt ist. Also jetzt auch gerade für die jungen Frauen, weil die natürlich halt in dieser Situation nicht sind. Also denen würde ich, glaube ich, vor allen Dingen raten, guckt euch viel an, sprecht mit vielen Frauen, die quasi in der Position sind, wo du sein möchtest. Das ist, glaube ich, vielleicht auch ganz wichtig, dass man sich das mal klar macht. Also was möchte ich eigentlich in 10 Jahren? Wo möchte ich da sein? Also jetzt gar nicht ganz genau so eine Jobbeschreibung, aber was möchte ich dann gerne machen? Und dann sollte man sich vielleicht jemanden suchen, egal ob Mann oder Frau. Also ich finde, Männer müssen da auch unbedingt mit einbezogen werden. Also ich hatte, wie gesagt, eigentlich immer männliche Vorgesetzte, die mich extrem gut gementort haben. Und es ist ja auch gar nicht möglich, also in der Branche ist es super schwierig, da eine Frau zu finden. Ich meine, die kann man sich dann vielleicht auch suchen, aber ich finde, man sollte da gar nicht so geschlechterspezifisch unterwegs sein, sondern sagen, da ist jemand, der spricht mich an, also wir connecten gut, dem muss ich mich ab und an mal hinsetzen, wenn er denn möchte, und gucken, ob der meinen Weg irgendwie begleiten möchte. Genau.
Ja, total, total richtig. Rebecca, wir sind jetzt fast am Ende der Podcast-Folge und ich würde dir ganz gerne zum Ende noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, was hält dich nachts wach, wenn du an die Zukunft denkst?
Ja, ich bin nachts momentan eh oft wach, also deswegen wird das daran liegt es nicht. Nein. Ja. Also für mich persönlich finde ich halt weiterhin das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist was ich finde ich immer noch eine extreme Herausforderung ist, also dass man da, also gerade je höher man auf die Karriereleiter steigt, dass man da, wie man das quasi jetzt auch ja in den nächsten Jahren versucht hinzubekommen, also das ist vielleicht ein Problem, was mich beschäftigt. Was mich sonst nachts wach hält, ich finde schon, das sind auch andere Themen als Gender-Themen. Also ich finde Geopolitik und auch, keine Ahnung, Klimawandel sind halt schon so Themen, wo ich auch gerade für meine Kinder denke, was soll das in 50 Jahren sein? Also das finde ich fast noch dramatischer, sage ich mal. Mhm. Und für meine Tochter hoffe ich natürlich oder wünsche ich mir sehr, dass halt die nächste Generation, die halt auch andere Vorbilder hat, also wir als Vorbilder sind ja nochmal wieder was ganz anderes als unsere Eltern, dass das schon mal einiges verändert. Also das wäre meine ganz große Hoffnung. Und wie gesagt, da wäre ich auch eigentlich fast enttäuscht, wenn das nicht so ist, weil wir leben es halt anders vor. Wenn sie nachher einen anderen Weg gehen, ist das überhaupt kein Problem. Aber ich finde, dass sie das quasi so mitbekommen haben, ist extrem wichtig. Und also das versuche ich halt auch immer so ein bisschen mit einfließen zu lassen, ja.
Ja, total. Vielen Dank. Ja, es war mir eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Ich finde es sehr, sehr spannend, also deine ganzen Impulse, auch dich so als Person kennenzulernen. Ich finde im Übrigen, dass du überhaupt nicht müde oder irgendwas aussiehst. Also bei Zwilling und noch einem Kind und deiner herausfordernden Jobposition. Ich frage mich gerade, wie du das alles machst, weil du siehst wirklich total frisch irgendwie aus und wirkst total in dir ruhend. Also davon kann ich mir was abschneiden. Aber ich finde das sehr, sehr spannend, dich wirklich so wahrzunehmen und vor allem auch so zu hören, und das fand ich eigentlich so toll, dass du überhaupt nicht dieses Typische, was Frauen ganz oft und auch gerade größeren und höheren Positionen haben, dieses Imposter-Syndrom oder so, ne? Also du hast gar keine Angst irgendwie. Du stehst zu dir, du stehst zu dem Job, du bist total bei dir, du vertraust dir selbst offensichtlich sehr stark. Und das finde ich total schön zu sehen und dich da auch irgendwie als Role Model zu etablieren und irgendwie in den Raum der HörerInnen zu schmeißen. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Also vielen lieben Dank für deine Zeit, für die guten Impulse und für den Austausch.
Ja, danke schön. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Alle Frauen, die zugehört haben und noch keine Anlage am Kapitalmarkt haben, bitte geht ins Internet, informiert euch bei mir oder bei anderen. Da gibt es genug Informationen. Das wäre vielleicht nochmal so meine Message.
Definitiv. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.